Es ist Race Week. Ich rieche Angst, Schweiß und Angstschiss im ganzen Lande. Herzlich willkommen zum Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Hentschel.
Mein Name ist Max Thorwirth und das wird, glaube ich, eine der Lieblingsfolgen im Jahr. Ich freue mich immer richtig und ich muss sagen, ich freue mich auch fast mehr auf unsere deutsche Meisterschafts-Preview-Folge als dann auf die Recap-Folge, weil dann ist ja schon alles passiert. Und jetzt können wir heute einfach ganz frei philosophieren, was passieren wird. Wir haben noch die gesamte Vorfreude auf alles, was kommt auf dieses Wochenende. Und ich muss dich jetzt echt erstmal vorweg fragen, wie groß ist Stand heute? Wir nehmen jetzt hier am Dienstagmorgen auf. Das ist auch nachher nochmal wichtig für eventuelle Absagen oder Abmeldungen, die noch kommen. Wie groß ist dein Hype-Level auf einer Skala von 0 bis 10?
Oh, ey, das Hype-Level ist auf jeden Fall schon mal bei einer 9, würde ich sagen. Mein Stresslevel ist aber auch bei einer 8, für was wir alles noch machen müssen und bedrucken und bestellen und hier und da und die Glocken und das Megafon nochmal aufladen und so weiter und so fort. Also wir haben ja auch auslaufenseitig wirklich ein volles Programm. Und es geht ja nicht erst am Wochenende los, sondern es geht ja am Mittwochabend los. Also ich lege jetzt mal meine Hand ins Feuer. Ihr könnt, wenn ihr auslaufen Hardcore-Fans seid, wenn ihr hier die Glocke gedrückt habt auf Spotify, wenn ihr sofort eine Instant-Push-Benachrichtigung bekommt, wenn ihr eine neue Folge droppt, dann könnt ihr diese Folge am Mittwoch hören und dann könnt ihr euch Mittwochabend einloggen ins ultimative DM-Tippspiel.
Genau, wir starten jetzt nämlich, bevor wir gleich auf unsere Vorschau kommen, erstmal nochmal mit dem Ablauf und allen Hintergrundinformationen, was wir so am Wochenende geplant haben. Und das Erste, was Felix ja gerade schon angesprochen hat, ist das DM-Tippspiel. Das geht am Mittwoch um 17 Uhr live. Da wird es wieder einen Link geben. Den findet ihr dann wahrscheinlich auch nochmal in den Shownotes. Auf jeden
Schauen
Fall.
Schauen wir mal.
Nein, Felix kriegt das jetzt hin. Auf jeden Fall dann auch auf Instagram bei uns in den sozialen Medien findet ihr dann den Link zu unserem Tippspiel. Wird der gleiche sein, den es auch schon bei der Cross-Deutschen Meisterschaft und sonst auch immer gab. Also auslaufen, warte, ich sag jetzt einmal kurz den Link schon mal. Geht da noch nicht zu früh drauf, weil wir basteln da noch drum, aber dann haben wir den schon mal hier drin stehen. Der Link wird wieder sein, auslaufen.netlify.app. Das ist wieder der Link, den klickt ihr dann an und da kommt ihr dann zu unserem DM-Tippspiel, wo wir wieder mit unseren Partnern, vor allem dank unseren Partnern, coole Preise für euch zusammengetragen haben. Es gibt nämlich für Platz 1 eine Coros Pace 3 Laufuhr.
Oha, was kann die?
Die kann ziemlich viel, das ist nämlich die, für alle, die auf YouTube gucken, ich halte sie jetzt hier gerade mal in die Kamera, das ist die, das ist die, mit der ich nämlich auch die ganze Zeit laufe. Und das Schöne an den Coros-Laufuhren ist einerseits, die sind wesentlich bezahlbarer als die gleichen von anderen Marken, aber haben trotzdem genau die gleiche Leistung. Also es gibt die Coros Pace 3, die trage ich jetzt. Es gibt auch die Coros Pace Pro, glaube ich. Die hat zum Beispiel Freddy oder Maite. Die haben beide aber genau die gleiche Software. Also funktionieren genau gleich, nur die Hardware ist ein bisschen was anderes. Mhm. Ich finde die Pace 3 aber übel nice, weil die nicht so schwer ist. Also dadurch, dass die nicht irgendwie so eine, was weiß ich, Titan-Bildschirm oder wie das alles heißt, hat, ist die super schön leicht. Und deswegen kann ich jetzt auch mit einer Uhr schlafen. Also das konnte ich vorher irgendwie nie mit so einer Laufuhr schlafen. Aber jetzt trackt die meinen Schlaf, meine Herzfrequenz-Variabilität. Also ich habe diese ganzen Daten parat, dann natürlich auch GPS wieder zurück zum Start finden. Also diese ganzen Funktionen, die ihr halt von Laufuhren kennt, geht natürlich auch. Und was besonders nice ist an der Coros-Uhr, ist auch die App, die die haben. Also ich finde die App tatsächlich, kann ich auch offen sagen, ein bisschen geiler als die von Garmin. Hatte ich ja vorher eine Garmin-Uhr. Kann man wirklich sehr, sehr schön sich sein Training angucken, die einzelnen Kilometerschnitte, was man halt alles braucht und an Daten haben will, werden da gesammelt von der Coros-Uhr. Deswegen ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Hauptgewinn, den ihr da gewinnen könnt beim Tippspiel. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Coros gesagt hat, ja, da sind wir auf jeden Fall mit dabei.
Okay, aber warte mal ganz kurz. Also Erster kann ja jetzt nur einer werden, ne?
Ganz korrekt.
Haben wir noch mehr?
Wir haben noch mehr Preise mit dabei. Platz 2 ist ein 150 € Top4Running-Gutschein. Also da kann man einen Dauerlaufschuh sich auf jeden Fall schon mal komplett mitholen.
Oder einen Superschuh.
Ja, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen was zulegen. Aber ja, auf jeden Fall auch mega nice von Top4Running. Platz 3 ist 200 Milliliter von dem Feels Like Muscle Complex für eure Regeneration.
Boah, für den ganzen Körper. Ich brauch's heute. Ich habe richtig Muskelkater hier an der Brust.
Wovon?
Wovon? Ja. Ich habe gestern 3x15 Liegestützen gemacht.
Okay, ja.
Punkt. Fair. Das ja. War's.
Gut. Da, keine weitere Nachfrage. Nee, verstehe ich. Da muss ich nicht weiter nachfragen. Nee, das ist ja alles erklärt. Okay, und muss man auch sagen, hat einen Einkaufswert von 159 € das Ganze bei Feels Like. Also wenn man da erstmal drauf guckt, denkt man sich so, das als dritten Preis, aber das ist schon echt geil und vor allem mit 200 Millilitern kommt man auch echt lange aus. Also ja, das ist schon wirklich voll nice, was Feels Like uns da zur Verfügung stellt. Platz 4 und 5, 6 Monats Abo Exakt Health, kennt ihr mittlerweile, Lauftrainingspläne, Reha-Pläne, Verletzungsprävention auch, also eure auch Läufer-App. Nice. Platz 6 und 7, eine Ministry-Probierbox. Also auch eigentlich ganz cool, alles einmal durchtesten zu können, wenn ihr es eh noch nicht gemacht habt. Und dann haben wir noch von einem Zuhörer das Angebot bekommen, Markus Heidel, glaube ich, wenn ich den Namen jetzt richtig im Kopf habe. Der hat einen Laufkrimi geschrieben, Pfeile im Revier. Und den gibt es dann dreimal für Platz 8 bis 10. Also ich denke wirklich für die gesamte Top 10 etwas, wo es sich lohnt mitzutippen. Es lohnt sich natürlich ohnehin schon, weil man natürlich nochmal anders mitfiebert. Ihr könnt auch wieder euren Vereinsnamen oder euren Gruppennamen eingeben und dann gruppenintern, vereinsintern um die Ehre natürlich tippen. Also wenn man da auslaufend Tippspiel-Sieger allein schon seinem Verein wird, das ist ja ein Titel, der vergeht nicht quasi.
Ja.
Und im Zuge dieser ganzen Preise haben wir aber auch noch für euch eine Sonderaktion mit Koros, weil du hast es ja eben gesagt, es kann nur einer die Uhr gewinnen, aber es lohnt sich wirklich, die Koros-Uhren mal auszuchecken. Die haben natürlich auch, das habe ich eben vergessen, das absolut geile Pulsmess-Armband für den Oberarm, was ich wirklich so viel besser finde als an der Brust. Also es gibt sicherlich auch Leute, die kommen mit dem... Es gibt sicherlich viele, die kommen mit dem Brustarmband auch ganz gut klar, aber für mich war das nie eine Option. Ich habe es immer mal wieder probiert, aber dann hat mich das immer so gestört, dass ich es weggelassen habe. Und jetzt tue ich es einfach an meinem Oberarm dran, habe genaue Werte. Ich habe es auch mal eine Zeit lang verglichen tatsächlich, als ich den Switch von der Garmin zur Koros gemacht habe. Und zeigt wirklich genau die gleichen Werte an. Also da ist absolut kein Unterschied dann zu merken. Das macht es für mich so viel einfacher, irgendwie dann auch nach Puls gesteuert trainieren zu können. Und es ist jetzt so, wenn ihr das Tippspiel nicht gewonnen habt, ich würde euch empfehlen, das Ganze erst nach dem Tippspiel zu machen, könnt ihr euch natürlich trotzdem eine Koros-Uhr oder einen Dura-Bike-Computer, die haben die auch, nutzen zum Beispiel auch die Running Gags, die Dura-Bike-Computer von Koros, könnt ihr euch im Store holen. Und kriegt kostenlos entweder ein Uhrband, um eure Uhr zu personalisieren, oder ein Accessory aus der Kategorie Lifestyle mit dazu. Da gibt es unter anderem T-Shirts, es gibt einen ganz geilen Kaffeebecher. Die haben auch echt so eine ganz coole NN Running Team Trinkflasche, also vom Eliud Kipchoge Running Team. Die hat echt ein ziemlich cooles Design, müsst ihr mal auf deren Homepage auf jeden Fall auschecken.
Also da sind auf jeden Fall ein paar Goodies, die euch gefallen werden, so viel kann ich versprechen.
Genau, die ihr dann kostenlos zum Kauf von einer Uhr bzw. von einem Durabike-Computer mit dazu bekommen könnt mit dem Affiliate-Code Auslaufen-Podcast. Also den dann einfach vor Checkout natürlich vor dem Kauf der Uhr mit eingeben und dann das Accessory auswählen, das Lifestyle-Accessory, und dann wird das für euch auf Null gestellt. Dazu gibt es auch einen Link in den Shownotes und dann wahrscheinlich auch bei uns auf Instagram. Würde uns natürlich helfen, wenn ihr jetzt eh auf der Suche nach einer neuen Uhr seid, dass ihr das mal abcheckt und das über unseren Code, unseren Link macht, weil dann haben wir vielleicht Koros auch als langfristigeren Partner hier mit dabei. Und ich bin wirklich überzeugt und vielleicht aber ganz kurz, also diese Koros Pace Pro, also die teurere Variante, kostet 399 € und die Koros Pace 3, die ihr gewinnen könnt, mit der ich, wie gesagt, super gut klarkomme, die liegt bei...
Sag es.
Ich würde es gerne sagen, wenn es laden würde. Die liegt bei 249 Euro.
Boah, und da kriegt man ja bei anderen Anbietern kriegt man dafür nur einen Minutenzeiger.
Ja.
Für das Geld. Da wird einem nicht mehr die Stunde angezeigt. Also das ist wirklich.
Also da kriegst du was, Preis. Sag ich dir, wirklich, sage ich jetzt nicht nur, weil Chorus mit dabei ist, beziehungsweise Chorus ist ja jetzt auch dabei, weil ich die gefragt habe, weil ich mit denen zusammenarbeite, ist ja logisch. So. Aber das
viel
ist wirklich
Uhr für wenig Geld.
Preis-leistungsmäßig auf jeden Fall unschlagbar der Deal. Deswegen schaut da mal rein. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal inhaltlich kurz zum Tippspiel, Felix. Weil was wird getippt und wie wird das Ganze getippt? Das ist ja
das
auch.
Ist gut, dass du das besprichst, weil ich habe auch noch gar keinen Peil.
Also, wir haben natürlich wieder die insgesamt 8 Laufdisziplinen. Also 800, 1500,
brauchst nicht aufzählen, kennen die Leute.
3000 Hindernis, Männer, Frauen, wo das gesamte Podium getippt wird. Also ihr tippt, wer gewinnt, wer Zweiter wird, wer Dritter wird. Das gibt dann natürlich auch die Hauptpunkte. Also, wenn ihr den deutschen Meister richtig tippt, bekommt ihr für diesen Tipp 3 ganze Punkte. Bekommt ihr dafür, sorry. So.
3.
Ja.
Okay.
Ich meine 3, ja. Auf jeden Fall checken wir nochmal. Wenn ihr Silber und Bronze richtig tippt, bekommt ihr dafür 2 Punkte.
Jeweils.
Jeweils natürlich. Mhm. Und wenn ihr jemanden quasi aufs Podium richtig getippt habt, aber falsche Platzierung, also sagen wir mal, ihr habt Silber und Bronze vertauscht, bekommt ihr trotzdem noch dann für jeden Pick einen Punkt, weil ihr das Podium richtig getippt habt. Mhm. Und dann haben wir dieses Jahr noch was Neues eingeführt, damit es eben nicht nur diese 8 Tipps und Disziplinen sind. Wir haben noch 8 Sidebets, habe ich es jetzt mal genannt. Das sind Ja- oder Nein-Tipps, die ihr abgeben könnt, beziehungsweise ich würde sie auch abgeben, weil die geben dann jeweils nochmal einen Punkt.
Okay.
Zum Beispiel gibt es über 3000 Meter Hindernis der Männer einen Sturz. Oder bei den 800 Metern...
Frage.
Ja.
Einen Sturz oder mindestens einen Sturz? Also ist, ne, nee, tipp ich darauf, es gibt einen Sturz oder es gibt ein Sturzereignis, was aber auch 5 sein kann?
Passiert überhaupt ein Sturz? Also mindestens einen Sturz.
Okay.
Ich glaube über 800, das seht ihr dann aber wie gesagt auf der Webseite, ist es, ob es einen Fotofinish gibt. Das heißt, ob die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten, glaube ich, zwischen weniger als eine Zehntel beträgt, glaube ich, ist das, was wir dann dafür klarifiziert haben. Okay. Also da gibt es dann halt 8 nochmal Unterkategorien sozusagen, für die ihr auch nochmal einen Punkt bekommt. Und da könnt ihr dann natürlich nochmal richtig mit eurem Wissen glänzen. Und genau, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Wenn es irgendwie Gleichstand gibt, dann zählt als erstes, wer am meisten deutsche Meister richtig getippt hat. Wenn das gleich ist, wer am meisten deutsche Vizemeister richtig getippt hat. Wenn das gleich ist, meiste Bronze getippt hat. Und wenn das gleich ist, wer die meisten Sidebets getippt hat.
Okay.
Das vielleicht nochmal dazu als Erklärung. Und sagt das auf jeden Fall gerne weiter. Freunde, Familie, Vereinskollegen. Ich glaube, das wird wieder ziemlich cool. Ihr habt nichts zu verlieren. Ist kostenlos. Eure Daten werden auch wie immer nicht gespeichert. Also einfach mal probieren, mit reingehen. Und dadurch, dass wir es jetzt erst Mittwoch um 17 Uhr starten, haben wir hoffentlich noch alle Abmeldungen berücksichtigt, die mit reinkommen. Wenn jemand jetzt noch am Donnerstag oder Freitag verletzungsbedingt absagt, wird es auch, so wie ich Adrian, der das ja immer für uns programmiert, nochmal große Shoutouts an Adrian, ohne den gäbe es das nicht. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, gibt es wieder die Möglichkeit, das theoretisch nochmal zu ändern, ist aber immer ein bisschen Aufwand. Deswegen wäre es gut, wenn ihr euch wirklich überlegt, welchen Tipp ihr abgeben wollt, damit nicht Adrian nochmal irgendwie, wie gesagt, 100 Änderungen oder sonst was vornehmen muss. Aber im Zweifel, wenn jetzt Robert Faken auf einmal am Freitag noch eine Story macht und sagt, er ist krank geworden und er ist nicht da, könnten wir die Tipps auch nochmal ändern. Die schließen aber am Freitag um 17 Uhr, weil dann um 17.50 Uhr am Freitag die 5000 Meter der Frauen beginnen. Da müssen wir natürlich zu sein. Also ihr habt 48 Stunden Zeit, eure Tipps abzugeben. Und wir werden, glaube ich, diese Folge, also ich werde nicht alles verraten, was ich tippen werde, aber wir werden natürlich hoffentlich mit unserer Vorschau euch nochmal ein paar Ideen geben. Können natürlich auch, wie immer, komplett falsch liegen. Also ich glaube, in den Preisen waren wir auf jeden Fall noch nie bei unseren eigenen Tippspielen.
Nee,
weit weg davon teilweise.
Ich glaube auch.
wenn man so ehrlich sein darf. Wir haben natürlich nicht nur dieses Tippspiel jetzt geplant am Wochenende, sondern einiges mehr. Und deswegen würde ich mit euch gerne nochmal den Ablauf vom Wochenende abgehen. Was passiert? Im Idealfall habt ihr Mittwoch, Donnerstag, Freitag dann eure Tipps abgegeben und seid Freitag schon im Stadion für die 5000 Meter. Da ist ja der Eintritt kostenlos, da gibt's ja auch keine Tickets, die man irgendwie kaufen muss. Deswegen kommt da einfach vorbei. Der Block H müsste eigentlich offen sein, wenn ich alles richtig verstanden habe. Das heißt, wir werden da auch schon an unseren Plätzen sein, wo wir auch am Samstag und Sonntag sein werden. Beziehungsweise halt Felix und die anderen Running Gags, weil ich werde laufen. Aber da könnt ihr hinkommen und dann machen wir da schon mal Stimmung oder wird Stimmung gemacht für die 5000 Meter. Am Samstag geht's dann ab 12 Uhr in den Block H, wo wir, wie gesagt, einiges für euch noch geplant haben innerhalb des Blocks. Dann gucken wir uns da entspannt die Vorläufe an und das ganze Samstagsprogramm. Und dann Samstagabend 19.30 Uhr an der DSC-Geschäftsstelle, direkt neben dem Stadion, Magdeburger Straße 12, für die Leute, die eine Adresse haben wollen, aber das ist wirklich 50 bis 100 Meter Fußweg vom Stadion weg, machen wir zusammen mit dem Team Hustler, das ist eine Trainingsgruppe vom Dresdner Sportclub, ein Community-Grillen. Das findet auch bei schlechtem Wetter statt, weil die haben auch eine Schlechtwetter-Variante, wo was überdacht ist und man nicht nass wird. Sprich, ihr könnt einfach um 19.30 Uhr vorbeikommen. Es gibt für euch kostenlos ein bisschen Grillgut, Getränke. Wir werden da sein, die Running Gags werden da sein. Und dann haben wir da echt hoffentlich einen coolen Sundowner und ansonsten auf jeden Fall trotzdem eine coole Zeit, wenn es irgendwie regnet. Wir haben jetzt mal ungefähr so für 100 Personen geplant. Es ist aber auch ein Rewe direkt nebenan. Das heißt, wenn der Ansturm noch größer wird, keine Sorge, es ist ein Samstag. Wir können immer noch Grillgut nachholen. Wir wollten jetzt aber halt nicht viel zu viel irgendwie vorbestellen, was man dann nicht wegkriegt. Das ist ja gerade bei Fleisch dann auch immer irgendwie nicht ideal. Wir werden auch eine vegetarische, / vegane Variante irgendwie da haben. Also da auch kein Stress. Und ja,
wenn der Max 100 sagt, dann meint er 500.
Das wäre auf jeden Fall geil. Also ich würde es feiern, ne? Also ich finde es richtig cool, dass wir da irgendwie eine Möglichkeit haben, alle nochmal zusammenzukommen.
Kommt alle rum, da sind wirklich die Stars zum Anfassen.
So ist es. Und aber Felix Henschel.
Wie bitte?
Und Felix Henschel.
Genau, Stars und Podcaster zum Anfassen.
Wie gesagt, ist für euch kostenlos alles, also kommt einfach vorbei, 19.30 Uhr an der DSC-Halle, werden wir im Stimmungsblock natürlich nochmal ansagen, Magdeburger Straße 12 und ja, Sonntag geht's dann auch nochmal so ab 13.30 Uhr wieder im Stimmungsblock H zur Sache. Da haben wir eventuell noch was Größeres sogar geplant für den Sonntag, aber stay tuned, das müsst ihr dann live miterleben und gleichzeitig werden wir natürlich wieder gucken, dass wir für euch ein bisschen Content drehen übers Wochenende, also ein Vlog wird kommen und wir werden vor allem auch hoffentlich wieder Live-Reactions und Reels online haben, relativ zeitnah, wenn das WLAN und Internet gönnt in Dresden.
Ja, das wird auf jeden Fall gönnen, also der Max macht wieder so ein bisschen Tiefstapel. Also wir werden auf jeden Fall alle Medaillenplatzierten sprechen am Wochenende, wenn es Dramas gibt in den Vorläufen, wenn wir Stürze sehen, wenn wir Prügeleien sehen, dann werden wir das auch auf jeden Fall, soweit es geht, aufklären, O-Töne holen. Also ich glaube, wir kriegen vielleicht sogar zwei Kamerateams da irgendwie losgeschickt. Auch wenn euch noch irgendwie so Sachen interessieren rund um so eine deutsche Meisterschaft, vielleicht wart ihr noch nie da gewesen und ihr wollt irgend so ein Insight haben, dann schickt uns das gerne einfach noch über die DMs auf Instagram oder schreibt jetzt hier unter die Folge, dann freuen wir uns auch einfach über euren Input. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, wir versuchen irgendwie alles möglich zu machen, was da geht. Wir sind ja auch dran, dass wir nochmal vielleicht irgendwie so einen Einblick kriegen, so ins Stadion, bevor die Wettkämpfe losgehen. Also vielleicht gibt es auch wieder eine Mini-Stadion-Tour, ist ja ein total neues Stadion, waren jetzt ein paar Sportfeste schon da drinnen, Goldenes Oval und so weiter und so fort. Ich bin auch echt gehypt auf das Stadion einfach, es sieht echt sehr, sehr cool aus. Also das wird, glaube ich, schon ganz cool, da freue ich mich und also ich bin auch total gespannt, weil ich da auch irgendwo mal einen Kommentar gelesen hatte, so eine Live-Show, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, wird es jetzt dieses Jahr nicht geben. Unser Ziel war jetzt einfach so ein bisschen die Reichweite, die Lauf-Community so auch aus dem Podcast, aus Instagram und eben in Kooperation mit Running Gags und auch im Athletics-Team Carben da so jetzt mal den Schritt raus aus allem, was irgendwie so online passiert, wirklich ins Stadion zu bekommen, weil das ist ja letzten Endes auch unser Ziel. Wir wollen irgendwie den Sport voranbringen, wir wollen Menschen dafür begeistern. Ich glaube, es gibt halt nichts Besseres, als Leichtathletik im Stadion selber zu erleben. Das Stadion ist ausverkauft. Es gibt keine Karten mehr. Es gibt jetzt, glaube ich, einen Link für so eine Zweitmarktplattform, genau. Also schaut da noch rein, wenn ihr noch irgendwie reinkommen wollt. Das wird, glaube ich, echt ein cooles Leichtathletik-Erlebnis. Und genau, ja, also das nochmal so allgemein, kurzer Take, glaube ich,
genau,
zu all dem, was wir uns da so vorgenommen haben.
Man muss ganz klar sagen, die Live-Show, wenn wir die in der Qualität machen wollen, wie es letztes Jahr war oder sogar noch besser, und gleichzeitig das alles mit dem Stimmungsblock zu organisieren, das schaffen
wir
einfach gerade gleichzeitig nicht. Und wir hatten letztes Jahr die Live-Show, dieses Jahr wollten wir es halt mal mit dem Stimmungsblock ausprobieren. Es wird natürlich ein ausführlicher Recap-Podcast kommen, den werden wir wahrscheinlich am Montag dann aufnehmen, weil Sonntag das Ganze doch relativ lang auch dann noch geht. Ich glaube, bis kurz vor 19 Uhr sind die Wettbewerbe. Das würden wir dann alles nicht mehr hinbekommen, aber ihr kriegt dann auf jeden Fall Anfang nächster Woche direkt die Recap-Folge. Da werden wir auch wieder versuchen, natürlich viele O-Töne mitzunehmen, vielleicht von denen, die wir direkt vor Ort gesammelt haben, dann auch noch. Also das sollte dann auch cool werden. Aber deswegen, dieses Jahr keine Live-Show. Dafür der Stimmungsblock, also es wird geil, und auch für die, die es halt nicht nach Dresden schaffen, wird auf unseren sozialen Kanälen einige stattfinden. Und ansonsten vorm Fernseher mit dem Tippspiel, mit euren Tipps, macht es auf jeden Fall auch Spaß. Damit haben wir, glaube ich, das alles durch. Achso, eine Sache noch für den Stimmungsblock, den ich sagen wollte. Wenn ihr Tickets habt und in unserem Stimmungsblock mit dabei seid in Dresden, bastelt gerne noch Fahnen, Schilder, bringt Sachen mit, die Lärm machen. Also seid da ruhig kreativ. Wir haben auf jeden Fall die Genehmigung, dass wir Fahnen mit reinbringen dürfen. Wenn euch da irgendein Ordner Stress macht, dann schreibt uns schnell irgendwie mal eine DM auf Instagram. Dann gucken wir, dass wir euch helfen können. Das wäre auf jeden Fall super cool, wenn ihr da meinetwegen auch einen Banner noch mitbringt oder sonst was. Fänd ich richtig nice, wenn da alle ein bisschen kreativ noch werden können. Und ja, ansonsten werden wir auch jemanden haben, der ein paar Lieder vorne mal anstimmt. Und einiges mehr seht ihr dann alles, wenn ihr im Stadion seid, am Samstag und am Sonntag. Was halt noch wichtig wäre, es wäre cool, wenn es nichts gäbe, was mega irgendwie Dreck machen würde oder irgendwas beschädigen würde. Also weiter der Appell, bitte kein Pyro. Und auch jetzt irgendwie so Konfettikanonen sind halt auch mega stressig, weil das halt übelst hohe Reinigungskosten meistens hat in so einem Stadion. Also das wäre auch gut, wenn ihr keine Konfettikanonen oder so mitbringt. Und was auch super wichtig sein wird am Wochenende, da sind wir alle gefragt, aber da werden wir auch ein Auge drauf haben mit unseren Leuten im Block. Ziel ist, Stimmung zu machen, laut zu sein. Aber es gibt natürlich Phasen in der Leichtathletik, wo es auch wichtig ist, dass Ruhe ist. Zum Beispiel vor einem 100-Meter-Start oder so. Und da sind wir natürlich alle zusammen gefragt, dass wir da auch ein bisschen den Zeitplan und die anderen Athleten, Athletinnen berücksichtigen und dass jetzt keiner irgendwie einen Gesang einstimmt, wenn gerade die 100-Meter-Sprinter in den Block gehen, zum Beispiel, oder auf einmal mit einer Tröte loshupt oder so. Da müssen wir natürlich auf jeden Fall Rücksicht zeigen. Wie gesagt, wir haben unseren Vorsänger auch mit dabei, die werden da alle drauf achten. Aber das nur nochmal vorweg für die, die mit in den Stimmungsblock kommen. Und damit ist auch, glaube ich, erstmal alles zu unseren Plänen fürs Wochenende gesagt. Es kann losgehen. Ich setze mich morgen tatsächlich schon in den Zug nach Dresden. Also mein Hype-Level ist durch die Dach, Felix. Und ja, ich habe richtig Bock, jetzt mit dir mal drüber zu sprechen, was alles sportlich so passiert.
Ja, das machen wir, und wir werden uns auch hier einfach aus praktischen Gründen an der PDF der Meldeliste entlanghangeln. Das heißt, wir starten mit den Männern 800 und dann scrollen wir hier durch, und wie es kommt, sprechen wir darüber. Hat jetzt nichts mit irgendwelchen Präferenzen zu tun, sondern ist einfach eine logistische Sache. Ich werde nichts meiner Tipps verraten, Max. Also
ist okay.
Gar nichts.
Ja, ist genehmigt.
Wir können aber trotzdem
Man muss ja auch sagen, Felix, deine Tipps sind halt 1, 2, 3 der Meldeliste immer. Von daher gibt's da jetzt auch nicht viel, was du verheimlichen kannst. Das wissen wir. Du bist der klassische, die stehen oben, die nehmen wir Tipper. Ich bin gespannt, ob du dieses...
Das denkst jetzt vielleicht du, weil du ein Narr bist. Aber, aber werden wir mal sehen. Wir können aber auf jeden Fall ja mal eine Auswertung machen, wie man im Tippspiel gelandet wäre, wenn man die 1, 2, 3 immer genommen wäre, wäre eigentlich auch ganz interessant sogar. Ne?
Das wäre ganz cool. Ja, das machen wir mal. Da müssen wir den Adrian fragen, ob der das irgendwie hinbekommt.
Das soll die KI machen. Das kann doch die KI mal über die letzten 20 Jahre machen. Das wäre mega spannend eigentlich.
Ja,
safe. Also, ist eigentlich schon eine ganz interessante
Felix, Statistik, finde ich. Du hast da ja eben einen Blog aufgemacht oder so. Da darfst du dir jetzt sehr schön reinschreiben, dass du dich um die KI kümmerst, die das für uns herausfindet. Bevor wir einsteigen, vielleicht noch mal ganz kurz Universiade. Weil die passt thematisch irgendwie auch nicht so richtig rein jetzt in die Tipps, wenn wir das gerade alles besprechen, in die Vorschau. Ist zu Ende gegangen. Wir haben eine Medaille geholt durch Adia Budde, die Bronze geholt hat. Nach der U23-EM auch Bronze über die 3000 Meter Hindernisse. Wieder mit einer 9,33, also auch echt ein gutes Rennen gemacht. Smilla Kolbe Platz 5 über die 800. Pia Schlattmann, glaube ich, Platz 5 über die 5000. Alex Stepanov ist nicht angetreten über 800 Meter. Da müssen wir gleich in der Vorschau nochmal drüber reden. Und ja, ich fand auch, dass hinten raus die Universiade da gerade im Leichtathletikstadion schon noch stimmungsvoll geworden ist. Also war jetzt nie ausverkauft. Die Bilder waren teilweise jetzt nicht die tollsten, wenn halt da irgendwie eine ganze Kurve irgendwie leer ist. Aber die Stimmung, die man so über die Atmo-Mikes gehört hat, war dann echt schon sehr, sehr cool. Und ich wollte einfach...
Die Athleten fanden es auch nicht schlecht, oder? Also was Miller zum Beispiel so gepostet hatte.
Ja, von dem, was ich gehört habe, fanden die es auf jeden Fall alle sehr nice. Und eine Universiade ist und bleibt... Auch wenn ich ja auch jetzt nicht diesen Hype hatte dieses Jahr, ein großer Wettbewerb, deswegen wollte ich, dass es jetzt nicht einfach irgendwie drüber fällt und gerade auch von Nadia, ne, zweimal da einen dritten Platz rausgehauen, bei ihr die Felder auch relativ stark. Das war schon ganz cool. Ich finde halt irgendwie... Auch
stabile Zeiten von ihr jetzt, ne, so um die 39 immer. Schon gut.
Man muss halt schon sagen, generell, ich weiß nicht, ob die Universiade entweder... löst sich das so ein bisschen mit dem Termin auf, wenn du den Termin irgendwie wieder später oder wann anders machst, dass du dann auch irgendwie bessere Konkurrenz drin hast oder irgendwie müssen die sich auch ein bisschen was überlegen, weil, keine Ahnung, also das Programm habe ich nicht so richtig verstanden. Du hast dann halt teilweise da auch irgendwie Weitsprungwettbewerbe gehabt mit irgendwie 50 Teilnehmern oder so, wo halt einige auch weit weg jetzt von irgendeinem internationalen Leistungsniveau haben, was ja nicht schlimm ist, also dafür sind Studentenspiele ja auch da, aber irgendwie, es gab nicht so gefühlt diese Hauptsession am Tag, wo dann irgendwie die Finals alle stattgefunden haben, sondern das war irgendwie alles so kunterbunt, so Adias Hindernisfinale war auf einmal morgens um 10 und zeitgleich gab es aber auch noch eine Abendsession oder so.
Okay.
Also ich finde, wenn du wirklich Zuschauer da ins Stadion auch locken willst, langfristig, dann musst du auch da irgendwie so eine ganz klare Hauptsession mit haben.
Die Highlights zusammenpacken.
Weil ansonsten ist es halt einfach ein langer Tag, der auch langweilig ist. Also muss man dann schon sagen, gerade wenn es eben nicht wie bei einer Weltmeisterschaft ist, wo du sagst, da ist ja Spannung auch in einem Vorkampf-Weitsprung irgendwie mit drin. Aber das war halt teilweise bei der Universiade super langweilig. Genau.
Okay.
ISTAF machen wir in der Vorschau mit drin oder sollen wir einmal kurz noch sagen?
Wir machen einmal ganz kurz deutsche Rekord von Robert Faken. Total gut, aber auch dahinter eigentlich alle krass. Ne? Mo läuft auch unter.
Ja, vor allem
auch Mo. Unter 3,50, oder?
Vor allem Mo, muss man sagen. Also Robert Faken verdient Most Valuable Runner der Woche geworden mit einem deutschen Rekord. Absolut. Vor allem auch super mutig das Ding von vorne gelaufen, direkt hinter die Pace gepackt. Hat dann, glaube ich, ab 1100 oder wann auch immer die Pacer weg waren, das Ding von vorne probiert, ist am Ende Dritter geworden, aber der hat das Rennen gemacht zu Hause und das finde ich auch eine geile Art und Weise, so ein Heimrennen dann zu laufen und deswegen vollkommen verdient Most Valuable Runner der Woche, aber aus meiner Sicht so die größte Überraschung oder so der größte Mindfuck war schon so ein bisschen Mo, fand ich, also dass er das können müsste, war klar, aber 3,49 Meile zu laufen ist schon echt schnell und seine 1500 Meter Rennen dieses Jahr waren ja eher so 3,35, 3,36, das hätte jetzt vielleicht auf so eine 3,52, 3,53er Meile irgendwie hingedeutet, aber der war da komplett im Mix, es sah fast noch aus, als ob er Robert bekommen würde, drittschnellste Meilenzeit aller Zeiten in Deutschland, hat jetzt die WM-Norm auch über 1500 Meter, weil mit der Meilenzeit kannst du dich auch für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Also das war schon nochmal ein Ausrufezeichen wieder von Mo, fand ich. Die anderen Jungs, ein bisschen schade, Marvin Heinrich und Marc Tortell konnten das Rennen jetzt noch nicht ganz nutzen, um sich in der Weltrangliste irgendwie zu verbessern. Haben jetzt auch keine schlechten Rennen gemacht.
Schon starke Zeiten auch, oder? Würde ich sagen.
Ja, aber wenn du 3,35 laufen kannst, ist es jetzt auch nicht so wild, eine 3,55, 3,56er Meile zu laufen. Also, Ich bin damals in Schottland bei meiner Meile, glaube ich, auch eine 3:55.88 gelaufen. Wenn du auf dem Niveau bist, ist halt nicht mehr diese Sub-4-Meile. Also diese Magie von der Sub-4-Meile. Also du kannst halt mit einer 3:40, 3:41 auch eine Sub-4-Meile laufen. So. Und zu Zeiten, wo halt eine 3:37 richtig krass war.
Ja,
gut, aber
eine Sub-4-Meile, sind auch vorbei.
Ja, also weißt du, was ich, deswegen, also irgendwie, hat, also so unter 4 eine Meile, klar, ist immer noch eine historische Marke, aber diese Magie ist aus meiner Sicht ja komplett verloren gegangen, weil es halt wirklich andere Zeiten sind. Lea Meyer.
Laufen ja schon Frauen. Ach nein, stopp.
Lea Meyer, 2000 Meter Hindernisse, World Lead 5:57, das Ding gewonnen. Yolanda auch stark verbessert auf Platz 2 mit einer 6:04. Und über die 800, Maite Kohlberg 2:00, Jana Becker auch persönliche Bestleistung gelaufen, 2:00.76, die kam auch sehr stark am Ende. Lucia Sturm, glaube ich, 2:02, aber da können wir gleich ausführlich in der Vorschau nochmal drüber reden. Bei der Adidas Runner City Night in Berlin hat Hendrik Pfeiffer das Ding gewonnen, ich glaube knapp unter 28:30, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Für ihn auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, glaube ich, Richtung Halbmarathon und dann Herbstmarathon, also 10 ja so ein bisschen die Schwachstelle ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat ja irgendwie nie so den richtigen Zehner erwischt in seinen Vorbereitungen und eigentlich würdest du ja sagen, Hendrik wird eher stärker, dann je länger es wird und nicht unbedingt auf einer 10, aber dass er so abliefern kann, Philemon Abraham geschlagen, Aaron Biedenfeld geschlagen, finde ich, ist für ihn auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Aaron
aber auch PB gelaufen, der war auch sehr glücklich so, oder was heißt sehr glücklich, aber der war schon auch fast eher überrascht, war scheinbar sehr spontan seinen Start und muss jetzt aber wohl scheinbar noch mal ein bisschen.
Ja, der hat ja diese Verletzungsprobleme. Ich muss eher sagen,
noch nicht hinter sich gelacht,
ich bin ja immer so ein super Schisser. Also wenn ich irgendwie was hätte, ich würde halt nie starten. So mit so, also für mich ist das irgendwie unvorstellbar, wie er irgendwie da seine Verletzung haben kann, weswegen er die ganze Zeit oder seit einer Woche dann irgendwie alternativ trainiert hat und dann halt trotzdem irgendwie da eine 10 läuft. Also irgendwie, ich weiß nicht, mein Körper könnte das wahrscheinlich auch gar nicht so, aber hat bei ihm nochmal gut geklappt. Ich hoffe, dass es natürlich nichts schlimmer gemacht hat. Bei den Frauen ist auch auf jeden Fall nicht zu empfehlen unbedingt. Also gerade nicht im Hobbysport, muss jeder selber wissen. Ja. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht, dass es hier so rüberkommt, als ob wir das abfeiern oder glorifizieren. Esther Pfeiffer wird beste Deutsche bei den Frauen auf Platz 3 in der 31:39. Auch für sie PB. Das vielleicht so die Kurzergebnisse aus Berlin. Und damit geht es halt jetzt wirklich in die Vorschau mit rein.
800 Meter der Männer. Alexander Stepanow steht ganz vorne mit seiner 1:44, ungefähr eine Sekunde Vorsprung in der Meldeliste, die sich aus den Zeiten in dieser Sommersaison gelaufen zusammensetzt. Dahinter dann Malik Skupin Alpha mit 1:45. Meiner Meinung nach auch relativ klar, dass die zwei den Sieg unter sich ausmachen. Stepanow natürlich schon, würde ich schon auch als den Favoriten so ansehen, dahinter geht's halt irgendwie, wird's wild, glaube ich.
Ja, es ist halt witzig, weil.
Was ist dein Take?
Wenn man sich mal 2024 anguckt, da hat ja Rupert Faken das Doppel gemacht, ist deutscher Meister geworden und es war Faken vor Oberbeck und Heinrich. Von den Top 3 sind jetzt Robert Faken und Marvin Heinrich nur über 1500 am Start. Luis Oberbeck bis jetzt eher eine schwierigere Saison gehabt, hat jetzt aber auch nochmal bei Wettkämpfen rausgenommen, also ist jetzt die letzten 3-4 Wochen kein Wettkampf mehr gelaufen, weiß man natürlich nicht ganz genau, wo er steht. Und Platz 4-6 letztes Jahr waren genau die ersten drei Namen, die da auf der Meldeliste stehen. Also Stepanow, Skupin Alpha und Emil Megle von der LG Göttingen. Und für mich sind diese 800 Meter der Männer so ein bisschen die Young Guns gegen Luis Oberbeck halt, ne? Also das ist für mich so die größte Frage, kann Luis Oberbeck irgendwie jetzt nochmal zurückfinden in diese Saison. So wie er am Anfang der Saison aussah, hat er, glaube ich, keine Chance gegen Alex Stepanow und auch gegen Malik nicht.
Ja.
Wenn er aber da jetzt nochmal irgendwie wieder im Training was gefunden hat die letzten 3-4 Wochen, dann hat er schon immer gezeigt, dass er eigentlich bei den Meisterschaften auch nochmal was rausholen kann. Also auch letztes Jahr war er nicht so zufrieden, wie alles lief, hat sich nicht für die EM qualifiziert und ist dann halt trotzdem auf Platz 2 gelaufen bei den Deutschen. Deswegen würde ich den noch nicht komplett da rausnehmen aus der Gleichung. Und auch dahinter, ne, Tom Stöber von der TV Wetzlar, der U23-Deutsche Meister. Vielleicht ist das auch noch so jemand, der Richtung einer Bronzemedaille vielleicht überraschen könnte. Aber ansonsten aus meiner Sicht ist es schon Alex gegen Malik. So, ganz klar. Ich habe gar keine Begründung jetzt gesehen, warum Alex die Universiade nicht gelaufen ist. Hoffe jetzt natürlich nicht, dass er krank war oder irgendwelche Probleme hatte, weil das könnte das ganze Ding natürlich auch nochmal verändern. Glaub aber eher, dass er halt irgendwie nach Bergen gesagt hat, nach der U23-EM, ja, ist alles ein bisschen viel und sich dann lieber irgendwie auf die Deutschen konzentriert hat. Fände ich auf jeden Fall den, also würde ich ihm wünschen, dass es eher daran lag, als an irgendwelchen Problemen. Und dann glaube ich schon, dass er gezeigt hat, dass er sich bis jetzt eigentlich fast in jedem Rennen irgendwie da durchsetzen kann. Also auch in dem eher langsamen Vorlauf bei der U23-EM hat er es geschafft, sich das Q zu holen. In den schnellen Rennen war er vor Malik. Also ich sehe da eigentlich, außer er wird irgendwo eingeboxt oder kriegt irgendwie renntaktischen Problem, glaube ich auch schon, dass es eher Richtung...
Sollte aber bei, sollte da nicht, sollte da eigentlich nicht passieren, ne?
Ja, wer vielleicht fehlt, ist Joshua Hoffmann, weil der sich auf die U20-EM vorbereitet. Mhm. Also das zieht sich jetzt nachher auch durch, dass die ganzen U20-EM-Starter, Starterinnen eigentlich alle samt verzichten. Finde ich auch vernünftig, die haben da ihren Höhepunkt. Finde ich auch gut, sich darauf zu konzentrieren. Der hätte da sicherlich, glaube ich, nochmal eine Rolle gespielt. Also aus Fansicht wäre natürlich cool gewesen, den auch noch dabei zu haben. Mhm. Ja, aber ich denke, kann man schon so ein bisschen sehen, wie du gesagt hast. Ja. Stepanov gegen Skupin Alpha und dann mal gucken, ob irgendjemand anders den die Tour vermasseln kann und vor allem, wer dann auch Richtung Bronze laufen kann.
Ja. Was sich eigentlich durchzieht, ist, dass wir bis auf die 3000 Meter Hindernis bei den Männern alle Felder auch gefüllt haben. Über die 5000 ist es sogar noch so, dass wir quasi 34 Athleten haben, die unter der B-Norm geblieben sind von 14:30, aber kommen wir dann dazu. Beziehungsweise, nee, müssen wir nicht nochmal dazukommen, aber fand ich auf jeden Fall auch ganz cool, dass die Felder einfach voll sind. Genau, und 800 Meter dementsprechend eben auch wieder noch Vorläufe, beziehungsweise Halbfinals und über 1500 Meter auch. Da kommen wir jetzt zu. Ja, und jetzt fangen wir halt auch leider schon damit an, hin und her zu rätseln, wer an den Start gehen wird, über welche Strecken. Weißt du was von Mo? Wird der 1500 Meter und 5000 laufen?
Also,
wird er nur die 5000 laufen?
Ja, lass uns mal vielleicht von vorne kurz anfangen. Ich glaube, jeder weiß, der große Favorit über 1500 Meter ist Robert Faken. So,
ja,
und
klar,
dann gibt es aus meiner Sicht nur zwei Leute, die ganz eventuell überhaupt eine Chance hätten, ihn herauszufordern in diesem Rennen. Das ist einmal Mo Abdellahi, nach dem, was er jetzt in Berlin gezeigt hat. Der hat doppelt gemeldet, hat im Interview auf leichtathletik.de gesagt, ja, er muss das sich jetzt nochmal mit seinem Papa überlegen, was sie machen und auch ein bisschen gucken, wie er sich erholt und regeneriert vom ISTAF. Eigentlich hat er schon Bock, aber sie wollen jetzt auch nichts irgendwie überstürzen und auch nicht zu viel machen. Deswegen keine Ahnung, was Mo machen wird. Würde mich natürlich auch interessieren Richtung 5000. Ja. Aber ich weiß es einfach nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er die 5 läuft auf jeden Fall und sich dann nochmal irgendwie anguckt, ja, reicht's für die 1500 oder nicht. Aber das ist jetzt pure Spekulation von meiner Seite. Werden wir sehen. Und der andere, der Robert herausfordern könnte, wäre Marius Probst.
Aber?
Ja, von dem haben wir jetzt natürlich verletzungsbedingt das ganze Jahr noch nichts gesehen.
Und aber du hast doch da Insights, ihr seid doch Freunde.
Ja, ich weiß es aber auch nicht. Also ich kann euch auch nicht sagen, wo das Fitnesslevel ist. Also wenn er nicht abmeldet, dann wird er fit genug sein, sich an die Startlinie zu stellen. Aber ja, ich meine, es ist natürlich dann irgendwie schwierig vorstellbar, dass er da in Topform jetzt sein wird. So.
Ja, kein Rennen vorher gemacht. Ne?
Weil sonst würdest du halt denken, ja, dann hättest du wahrscheinlich schon mal vorher ein Rennen machen können, wenn du da schon fit genug gewesen wärst. Ja, deswegen hinter den beiden Namen natürlich jetzt erstmal ein Fragezeichen. Dann haben wir Marc Tortell, Marvin Heinrich, die beiden 3,35-Jungs des Jahres, die dahinter lauern. Und dann kommt natürlich schon der Sprung zu den U23-Jungs, die ja alle so eine 340, 341 dieses Jahr gelaufen sind. Benne Andersson, der letztes Jahr Vierter geworden ist, fehlt auch komplett auf den Startlisten dieses Jahr. Also ich bleib dabei, dass da irgendwas ja nicht gut geklappt hat im Training. Also ja, so darf man es nicht sagen, weil dann kommen jetzt die Leute wieder mit irgendwelchen anderen Dingen. Nee, ich glaube aber einfach, dass er irgendwo in der Vorbereitung auf die Sommersaison eine Verletzung oder irgendein Problem gehabt haben muss, weil die U23 EM war ja schon unter seinem Niveau und wenn er jetzt auch hier nicht auf einer Startliste passt steht, nicht passt nicht zur Hallensaison, ist auch nicht das, was er angekündigt hatte, als er bei uns im Podcast war. Deswegen glaube ich, dass da irgendwas im Busch ist. Letztes Jahr Sven Wagner auf Platz 5, der hat seine Karriere beendet, Flo Brem auf Platz 6, der wird die 1500 dieses Jahr nicht laufen, sondern nur die 5000. Jens Mergenthaler, der da noch drin steht, ist wohl auch verletzt. Soweit ich es mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob er rechtzeitig fit geworden ist, um da am Start zu stehen, aber kann ich mir jetzt auch eigentlich nicht vorstellen, dass er da eine große Rolle spielen wird. Man muss dazu natürlich sagen, man sollte immer überall abmelden. Über 1500 Meter gibt es keine potenziellen Nachrücker. Also da kann es natürlich auch sein, dass jemand, der nicht startet, einfach nicht abmeldet, weil er sagt, so ja, ist ja egal, abzumelden sozusagen, weil es gibt eh niemanden, der nachrücken kann. Deswegen
wir
wird
können
das...
Noch mal, ja, sorry, also, wir können nochmal... Ja. Ganz kurz sagen, wenn man sagt, okay, es gibt drei Plätze dann und auf die Meldeliste schaut, da ist dann, also Marius steht ganz vorne wegen Sonderteilnahmerecht, dann kommt Robert, dann kommt Mo, dann kommt Marc und dann Marvin und bei Marvin kann man eigentlich schon so den Cut ziehen, ne? Also alles, was dahinter kommt, die haben mit dem Podium eigentlich keine Chance, also Marius wissen wir nicht, ansonsten machen das Robert Faken, Mo Abdelachim, Marc Tortell und Marvin Heinrich unter sich aus das Podium, würde ich jetzt mal so sagen, aber was man auch nicht vergessen darf, es ist ja schon für viele Athleten einfach überhaupt das Ziel im Jahr, sich hier zu qualifizieren und um dann im ausverkauften Stadion laufen zu können bei deutschen Meisterschaften. Und die, die das geschafft haben, haben dann natürlich die nächste Challenge noch ins Finale zu kommen, was halt auch schon, glaube ich, so innerhalb der Vereine und der Zuschauer, die dann im Stadion sind, schon spannend ist, weil halt da wirklich viele Leute dann einfach so ums Finale auch noch kämpfen. Haben wir die Running Gags-Leute zum Beispiel hinten mit Maximilian Berger und Adrian König-Rannenberg zum Beispiel und viele andere. Aber ich denke, das ist auch nochmal so eine Spannung, die dann für die Zuschauer im Stadion auch nochmal mit reinkommt. Und für die Läufer, Läuferinnen natürlich auch, ne? Also wir schauen halt jetzt immer nur so nach ganz vorne, aber das ist ja trotzdem das, warum auch viele Leute sich den Arsch aufreißen, um hier überhaupt an den Start gehen zu können und dann manche eben um noch ins Finale zu kommen. Genau, das wollte ich auch da nochmal erwähnen an der Seite.
Definitiv. Und ich finde auch, gerade fürs Tippspiel, also da wir halt nicht wissen, was Probst und Abdelahi machen und in welcher Form und mit welchen Beinen die dann auch an der Startlinie stehen, kann man hier, glaube ich, schon große Unterschiede machen, weil es gibt ja super viele Fragen. Auch wie läuft Robert das Rennen? Wenn Mo mit drin ist, weiß ich nicht, ob Robert es sich zutraut, das Rennen komplett von vorne schnell zu gestalten. Weil der wird schon auch beim ISDAF gesehen haben, dass Moda lange mitgehen kann in so einem Rennen. Wenn du es aber ganz langsam machst und nur ein 400-Meter-Rennen draus machst, dann hast du natürlich die Situation, dass es dir wahrscheinlich gegen Mo hilft, aber dann bringst du vielleicht einen Marius, der nur 80% fit ist, wieder mit ins Spiel. Oder zum Beispiel auch einen Marc Tortell, der ja schon eine super gute 800 dieses Jahr gelaufen ist. Deswegen... Je nachdem, wer da auftaucht, kann das aus meiner Sicht auch die Renntaktiken unterscheiden. Ja. Und du hast gerade gesagt, man kann nach Marvin den Cut machen. In einer Welt, wo Marius und Mo nicht laufen oder Marius halt nicht fit ist, ja, dann hättest du ja Robert, Marc, Marvin Heinrich. Und wenn das Rennen langsam läuft, glaube ich schon, dass auch ein Tobi Tent oder so mit Wut im Bauch, weil er die U23-EM verpasst hat und mit seinem Endspurt durchaus eine Chance hat zu überraschen, so was eine Bronzemedaille angeht. Deswegen sehr, sehr spannend, welche Renndynamiken das da im Finale dann auch annehmen wird. Aber klar, Robert Faken ist deutscher Rekordhalter über die Meile, über die 1500, läuft in den Diamond Leagues vorne mit. Also der ist der haushohe Favorit in dem Rennen.
Ja, und der sollte auch, ehrlich gesagt, der sollte auch gewinnen aus allen Rennsituationen, würde ich sagen. Außer die laufen 4 Minuten. Aber sonst alles muss der gewinnen. Ganz egal, wie langsam die sind.
Mit seinem Anspruch, ja, muss er das auf jeden Fall gewinnen. Aber, genau. Ja.
Übergang, wer auch gewinnen muss, über 5000 Meter, Mo Abdelahi. Überzeug mich, Max, wenn dem nicht so sein sollte. Das ist jetzt dein Tag zu den 5000 Männern, sage ich überhaupt nichts.
Ja, es sieht schwierig aus, ihn zu schlagen, ne? Muss man offen gestehen. Er ist der haushohe Favorit. Ich hoffe, dass er die 5000 auch wirklich läuft. Also mich würde es freuen, weil wir hatten jetzt ja lange Zeit diese Geschichte, dass wir irgendwie es nicht geschafft haben, alle vier mit Flo Bremnoch und Sam Parsons alle fit an der Startlinie mal zu stehen bei so einem Rennen. Mo hat 2020, 2021, 2022 die deutschen Meisterschaften gewonnen. Dann hat Flo jetzt die letzten beiden Jahre gewonnen. Und ich finde es einfach nur geil, wenn wir die beiden Jungs fit gegeneinander jetzt mal sehen in einem Rennen und mich und Sam natürlich dann auch noch fit in dem Rennen mit dabei haben. Ich hoffe einfach, dass es so zustande kommt und da jetzt nicht noch jemand krank wird oder Mo sagt, er macht nur die 1500. Ich glaube, für Zuschauer und für die ganze Leichte-Community wäre das einfach ein geiles Race, wenn das so mit uns Vieren, die ja alle jetzt eigentlich schon eine gute Saison gezeigt haben, bis jetzt zustande kommen würde. Und Istaf hat schon noch mal ein bisschen auch was verändert, muss ich sagen, in meiner Analyse von dem Rennen. Also ich fand halt, Mau ist ja vorher seine beiden 1500-Meter-Rennen da in Dresden und in Frankreich 3:35, 3:36 gelaufen. Und da war ich halt so ein bisschen, ich bin mal gespannt, wie er es macht, weil klar, der kann eine 12:53 laufen, aber wenn du das jetzt komplett von vorne machst, von Meter Null an quasi, können halt Flo, Sam und ich auch relativ lange mit dir mitlaufen, wenn du jetzt so 13:10er-Tempo halt anschlägst. Und eine 13:0 komplett allein von vorne zu laufen, ist halt auch nicht so easy. Wenn du sagst, du wartest auf die letzte Runde, dann bringst du natürlich gerade einen Flo, aber auch mal maximal mit im Spiel. Und ich kann euch versichern, der ist sehr, sehr heiß, einfach mal zu gucken, wie er gegen Mo abschneidet. Und ja, dann habe ich halt gesagt, gut, wenn du halt nur die letzten 1500 gehst, wenn du Mo bist, so eine 3:35, 36 können halt Flo, ich und eigentlich auch Sam auch so. Deswegen ist es dann durchaus schon auch eine schwierige Favoritenrolle, aber so gut, wie der jetzt beim Istaf auch hinten raus aussah, also ich glaube, da muss man dann schon sagen, so gut der Endsport von Flo und auch von mir vielleicht ist, wenn er da richtig drauf tritt auf dem letzten Kilometer, dann kann der uns, glaube ich, weglaufen. Aber wir werden natürlich alles dafür geben, es nicht so weit kommen zu lassen, dass er uns wegläuft, ne? Und ich glaube, je länger wir dran sind, je näher es ans Ziel rangeht, desto höher steigen unsere Chancen, logisch irgendwo auch natürlich, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Rennen spielen wird und für mich, ich habe da nichts zu verlieren, ne? Also wir haben die beiden deutschen Meister der letzten 5 Jahre, beide am Start, die beiden Jungs, die wahrscheinlich nach Tokio gehen werden. Und ich freue mich da eigentlich so auf diese Rolle, dass ich einfach sagen kann, ich versuche die zu ärgern, ich versuche irgendwo einen Weg zu finden, wenn eine Schwäche da ist, die auszunutzen. Und wenn es klappt, dann wäre es natürlich mega geil. Wenn es nicht klappt, dann ist auch okay. So. Und ich freue mich deswegen auch irgendwie auf das Rennen mega. Und ja, vielleicht kriegt man sie ja irgendwie geärgert.
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Meilenzeit von Mo sind laut dem World Athletics Points 1214 Punkte wert und seine 5000 1234, also quasi nur 20 Punkte Unterschied. Also das passt schon alles zusammen, ne? Und die 5000 ist dann doch auch nochmal ein bisschen mehr wert, wenn man sich danach richten möchte, als die Meile.
Ja, klar. Deswegen.
Das hatte mich jetzt selber gerade noch interessiert.
Also ich glaube schon, dass es eher so ein Reaktionsrennen darauf wird, was macht Mo, ne? Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass Flo das irgendwie selber in die Hand nehmen wird, weil er halt auch weiß, meine Chancen sind größer, je länger es halt langsam bleibt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Mo erstmal wieder ganz hinten am Feld dran ist und dann irgendwann halt den Hammer droppt. Und da müssen wir dann halt bereit sein, da mitzugehen, solange wie wir halt irgendwie können. So. Ja. Und ja, ich glaube auch schon, dass wir alle drei, also Sam, Flo und ich, jetzt darauf eingestellt sind, es schon zu probieren und dann nicht zu sagen, ja, den lassen wir jetzt einfach weglaufen und machen da hinten irgendwie unser Ding um Silber. Auch auf die Gefahr hin, dass man halt vielleicht dann hochgeht nochmal irgendwann. Ja. Aber ja, fände ich
irgendwie. Also da bin ich wirklich, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das wirklich so passiert, ob dann, ne, weil wenn in dem Moment, wo Mo halt losgeht und sagen wir mal, du bist an Platz 3 und vor dir ist Flo und der schließt die Lücke nicht, wenn du halt kurz wartest und der ist dann schon weg, dann läufst du doch auch nicht mehr hinterher, wenn die Lücke dann 10 Meter auf ist. Oder vielleicht doch. Also du musstest jetzt auch nichts dazu sagen, aber ich finde es halt, das ist schon spannend zu sehen, dann wie das ablaufen wird, auch taktisch. Weil ne, so eine richtige Radsportsituation dann, wo du sagst, okay, da ist jetzt die Lücke drauf, jetzt schauen sich die hinten nochmal 2 Sekunden länger an, dann ist die Lücke schon mal 15 Meter, so dann wird es halt immer klarer und irgendwann sagst du halt dann, ja, okay, gut, der Drops ist gelutscht, ne?
Aber aus also meiner Sicht halt, total gespannt. Flo ist zweifacher deutscher Meister, der kann den eigentlich nicht einfach so weglaufen lassen, aus meiner Sicht.
Ja, aber und Mo ist 12,53 gelaufen, Max. Das sind ja 15 Sekunden Unterschied.
Ja gut, aber natürlich, aber trotzdem, selbst wenn der bei 2000 geht, kommst du ja erstmal noch eine Zeit lang mit. Solltest du normalerweise, ne? Ist halt natürlich schon die Frage, wenn er auf einmal eine 58er, 59er, 60er Runde einstreut, dann ist auch ein bisschen natürlich immer die Frage, was macht dein Kopf in dem Moment? Ist der auch bereit, sich so früh dann wirklich so weh zu tun, wenn du weißt, es kommen noch 4 Runden dann danach? Also ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt darauf, was passiert. Ich glaube nur nicht, dass ich jetzt der crazy Akteur in diesem Rennen sein werde. Aber okay. Mal gucken, Nils Vogt noch mit dabei, Jona Budierski aus den USA, Jan-Lukas Becker, Markus Görger. Aber ja, wenn man ehrlich ist, wenn es um die Medaillen geht, sollte das eigentlich zwischen uns Vieren ausgehen, außer es passiert irgendwas Wildes.
Okay. Gut, 3000 Meter Hindernis der Männer.
Ja, das Head-to-Head-Duell. Das Head-to-Head-Duell, glaube ich, der deutschen Meisterschaften aus Läufersicht auf jeden Fall.
Ja, vorne Freddy Ruppert, Haushoher, aber
nein.
Von den Zeiten her Favorit auf jeden Fall. Deutscher Rekord 8:01. Karl Bebendorf auch unter dem deutschen Rekord geblieben, 8:08. Ja, also das wird auf jeden Fall.
Ist er
das
Favorit?
Das wird richtig spannend.
Ist er Favorit?
Ja, doch, ja, auf jeden Fall.
Ich finde nicht.
Karl ist halt der Lokalmatador.
Karl ist halt vor allem der fünffache deutsche Meister. Der hat noch nie eine deutsche Meisterschaft verloren über die 3 Hindernisse. Seit 5 Jahren.
Letztes Jahr war er nicht am Start.
Ja.
Da war er auch wohl nicht deutscher Meister. Also von daher, ich glaube, das wird schon Freddy Schmidt das schon eintüten.
Ich bin natürlich Team Freddy als sein Trainingskollege, aber ich glaube, dass das auch wirklich auf die letzten 50 nach dem letzten Hindernis ankommen könnte. Ich glaube, dass es nicht so ein eindeutiges Ding wird, wie man jetzt vielleicht irgendwie denken könnte, wenn da 8:01 und 8:08 steht. Wie gesagt, Karl hat ja auch gezeigt in Stockholm, dass er hinten raus eine gute Runde laufen kann, auch in Turku. Klar, da ist Freddy ihm dann schon ein bisschen weggelaufen auf der Schlussrunde. Ich glaube aber, dass Karl doppelt und dreifach motiviert sein wird, einfach zu Hause. Und ich glaube auch, dass so eine deutsche Meisterschaft dann schon nochmal was anderes ist als so ein Turku-Rennen. Da musst du auch dann deine Nerven im Griff haben als Freddy und deswegen.
Das ist taktisch, glaube ich, ultra schwer. Da würde ich jetzt gerne mal in Freddys Kopf einsteigen, weil was machst du, ne? Klar, also ganz langsam darf es nicht sein, sonst würde ich auch sagen. Also wenn die mit 8:20 ins Ziel laufen, dann sehe ich auch Karl mindestens so ebenbürtig, ne? Aber
du hast als
kriegt Freddy halt schneller hin und kann dann noch eine harte letzte 500-600 laufen.
Also aus meiner Sicht hast du als Freddy einen großen Vorteil und das ist, dass Niki Buchholz Punkte braucht und eine schnelle Zeit braucht. Also dadurch, dass Felten ja jetzt fehlt, muss man ja schon sagen, außer irgendwie Robin Müller kann da noch irgendwie eingreifen, was ich allerdings nicht hundertprozentig glaube. Es ist ja 1, 2, 3 schon relativ klar, Freddy, Karl und Niki. So.
Ja.
Das heißt, Niki hat eigentlich nichts zu verlieren. Vielleicht selber auch, wenn es das Wetter und so hergibt, ein zügiges Tempo anzuschlagen, um sich in eine Situation zu bringen, B-Meeting von den Punkten her, da nochmal zu steigern. Kann natürlich auch sein, dass er sagt, er läuft Ordegem die Woche danach, ist glaube ich das, was er angekündigt hatte, und probiert da nochmal Richtung Norm zu laufen. Dass er halt sagt, okay, ich laufe in Ordegem nochmal Richtung Norm. Ich will jetzt hier gar nicht zu viele Körner verpulvern bei der deutschen Meisterschaft und gehe jetzt hier nicht all out. Aber ich glaube, dass sich ein Freddy wahrscheinlich schon mal erstmal angucken könnte, ja, was macht Niki? Hat der gerade irgendwie Bock, das Rennen hier schnell zu machen oder nicht? Und dann wäre es natürlich eine sehr komfortable Situation. So wie Freddy in Turku so wie Freddy in Turku die letzten 500 gelaufen ist, kann der auch aus einem langsamen Rennen Karl weglaufen, so theoretisch. Oder er macht halt wieder eine schnelle 1000, wie letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften, hat er ja auch schon gezeigt. Aber wenn Freddy seine Nerven unter Kontrolle hat, so, und nicht diese deutsche Meisterschaftssituation bei Karl im Wohnzimmer ihm irgendwie da so ein bisschen ins Flattern bringt, glaube ich schon auch, dass Freddy es machen wird, aber Karl hat das Ding 5-mal gewonnen, also den kannst du auf keinen Fall da ausrechnen und
nee, da hast du schon recht. Ja. Ich bin gerade noch am überlegen, ob es die Option gibt, ob Nick Jäger und Brian Weisheit Tempo machen für Niki Buchholz. Ich habe Fritz auch gerade schon mal geschrieben, aber der sitzt noch in der Schule, ich weiß nicht, ob der mir jetzt antwortet und ich weiß auch nicht, ob er es mir sagen würde. Aber also, das natürlich
an deren Stelle würde ich sagen,
ja, ich würde es jetzt auch, ja, ich würde mich jetzt auch überraschen, würde mich jetzt auch überraschen, aber ich glaube, bei Nick läuft jetzt eh mit der Saison nicht so richtig gut, könnte ich mir schon vorstellen, dass er das auch macht, ne, und er kann auf jeden Fall ja eine 2,48, 2,47 anlaufen, das müsste es aber halt auch schon sein auf die ersten 1000,
wäre auf jeden Fall Variante. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, ich kann mich im World Ranking eh maximal um 2-3 Plätze nur verbessern, weil so viele Leute die Norm haben. Ich muss eh gucken, dass ich einfach alles auf Order Game und die Norm setze. Aber wenn ich Niki wäre, ich finde, der hat nicht super viel zu verlieren in diesem Rennen, weil ich glaube, der wird nicht unbedingt Karl oder Freddy schlagen, wenn keiner von denen hinfällt an einem Hindernis. Nicht, ja. So. Ja. Letztendlich, selbst wenn es in die Hose geht und er Vierter wird, wäre es auch im Großen und Ganzen kein Weltuntergang, sage ich jetzt mal. Auch wenn er sicherlich gerne die Medaille hätte, nachdem er letztes Jahr gegen Felten quasi im Kampf um Platz 3 verloren hat.
Über 3 Hindernissen, ne?
Ja, natürlich. Und die ist auch super viel wert, aber von allem, was man ja so mitkriegt von denen, ist, glaube ich, schon dieser große Fokus, es irgendwie nach Tokio zu schaffen, weil es so nah ist. Und da glaube ich schon, dass du was riskieren könntest, aus meiner Sicht, in dem Rennen. Aber das Schöne ist, wir werden es alles am Samstag in Ruhe sehen. Felten fehlt natürlich.
Ja, genau. Gute Besserung an der Stelle.
Felten fehlt natürlich weiterhin natürlich gute Besserung mit der Verletzung. Das tut weh, dass derjenige aus der goldenen Generation nicht mit dabei ist. Ich bin gespannt, was Robin nach der U23-EM noch machen kann, wie lange er da mitlaufen kann eventuell. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Weg, dass der nochmal Richtung PB laufen kann, wenn Niki oder irgendwer anderes es schnell machen sollte. Silas Zalten fehlt, der läuft die 5000 Meter. Kurt Lauer von der U23-EM noch mit dabei. Und das sind eigentlich auch die, die du da aus meiner Sicht maximal in der absoluten Spitzengruppe sehen solltest.
Ja. So, dann müssen wir jetzt zu den Frauen, Max. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken. Ich habe Termine.
Sorry. Du kannst nicht in der DM-Preview-Folge, das ist die eine Folge, wo du jetzt nicht aufs Tempo drücken kannst.
Doch.
Ja, 800 Meter der Frauen, also
wild, das wird richtig wild.
Wird ein richtig, richtig wilder Wettbewerb. Letztes Jahr Christina Hering, deutsche Meisterin geworden, die hat ihre Karriere beendet, ist nicht mehr da. Wir haben die komplette, ja, weitere Top 8 aber mit am Start. Zur Erinnerung, 2024, Maite Kohlberg zweite, Lucia Sturm dritte, Svilla Kolbe vierte, Jenny Hauke fünfte, dann Wolf, Svelam und Spill auf den weiteren Plätzen. Jetzt ist Smiller die Jahre schnellste mit einer 1,59. Du hast eine Maite, die jetzt das ganze Jahr über 2,00 läuft. Du hast Lucia Sturm, die eine 2,01 PB gelaufen ist. Jetzt nochmal 2,02 beim ISTAF. Das sind die ersten drei der Meldeliste. Dann kommt eine Tanja Spill, die jetzt auch über die Saison sich auf eine 2,02 gesteigert hat. Du hast eine.
Aber was ist denn Jana Becker noch gelaufen? Die ist Jana, auch so schnell gewesen.
Jana Becker ist eine 2,00 gelaufen, jetzt beim ISTAF. Ja. Aber das ist ja die große Story. Jana Becker fehlt bei den deutschen Meisterschaften, weil die sich auch auf die U20-EM vorbereitet.
U20, crazy. Okay.
Die ist auch noch U20. Und ich muss nämlich ehrlich sagen, ich kann mir dieses Rennen irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil Smiller hat eine gute Universiade gemacht, aber du merkst weiterhin aus meiner Sicht, dass die nicht mehr in ihrer hundertprozentigen Topform ist, die zu NCAAs zum Beispiel
hatte. Ja, die muss doch auch langsam mal durch sein, ey, wie viele Rennen die jetzt auch gemacht hat und schon so ewig.
Ja, ja, deswegen, also kann ich auch komplett verstehen, aber das heißt, ich sehe eigentlich keinen Weg, und Smiller hat es jetzt ja auch bei der Universiade nicht gemacht, wie sie sich sagt, ja komm, ich lauf's von vorne, einfach eine 1,59 und lauf den weg. Zeitgleich glaube ich nicht, dass Maite gerade die Confidence hat, um das Ding von vorne schnell weg zu laufen. Und das hat, also das ISTAF hat mich da jetzt auch nicht nochmal irgendwie
anders überzeugt, ja.
Anders überzeugt. So, sie war eigentlich an dem Wavelight für Sub 200, aber da kam jetzt auch wieder nicht so dieser perfekte Punch auf den letzten 100 Metern. Es war wieder solide, es war wieder super konstant, aber ich glaube, das war jetzt nicht das, wo du da jetzt reingehst und sagst, ja komm, ich bin hier die Stärkste, ich mach das von vorne, wenn du weißt, dass halt auch eine Smiller noch mit dabei ist. Und dann, für mich, ich hätte fast gesagt, diejenige, die bis jetzt am besten aussieht, so vom Punch, ist halt Jana Becker gewesen, so wie die am Ende noch kam. Ja. beim ISTAF, und ich hätte schon eine Welt gesehen, wo Jana Becker da hätte deutsche Meisterin werden können.
Ja. Als ich die Zeit von ihr gesehen habe, habe ich auch gedacht, ach, das ist ja mega geil jetzt fürs Wochenende, aber da hatte ich nicht auf dem Schirm, dass sie gar nicht an den Start gehen wird wegen der U20. Was ist EM oder WM? EM, ne?
EM, U20 ja. EM. Und dann hast du halt, wie gesagt, Lucia Sturm, habe ich ja immer schon gesagt, macht gute Meisterschaftsrennen, also wenn es halt nicht, die kann halt keine 2-0-0 laufen, so. Aber wenn weder Smiller oder Maidchen nach vorne gehen wollen, direkt.
Vielleicht kann sie es ja doch.
Ja, dann hättest du es aber auch schon beim ISTAF fast jetzt zeigen können. Das Rennen war schon aber sehr prädestiniert. Aber wie gesagt, wenn Smiller oder Maidchen nicht direkt nach vorne gehen, um es halt direkt schnell zu machen, wird es eh kein 2-0-0er-Rennen. Ja. Und dann ist die auf jeden Fall komplett mit in der Verlosung. Du hast noch eine Marie Warnecke, unser Nachwuchstalent, was seit den NCAAs kein Rennen mehr gelaufen ist. Die ist dieses Jahr eine 202 in den USA gelaufen. Keine Ahnung, in welcher Shape die jetzt auf einmal auftaucht. Die hat letztes Jahr eine Jana Becker bei der U20 DM damals geschlagen.
Kann auch sein, dass. Wie geht's dann weiter? Wie weit gehst du noch runter? Wie weit verteilst du noch Optionen aufs Podium?
Naja, also die nächste Person, die da stände, wäre Alisa Schmidt. Darauf willst du hinaus. Mhm. Ich glaube nicht, dass die eine Chance aufs Podium hat, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich bin ja großer Alisa Schmidt-Fan, aber dazu sind die anderen, glaube ich, nochmal auf einem zu hohen Niveau. Mhm. Ich würde aber trotzdem dann nochmal weiter runtergehen, weil Alina Ammann, die ist 2023 deutsche Meisterin geworden, die ist jetzt endlich wieder verletzungsfrei, hat zwar bis jetzt nur das eine Rennen da in der 205 gemacht, aber hatte seitdem jetzt auch nochmal 3 Wochen Zeit, weiter zu trainieren. Die hat auch gezeigt, dass die hinten raus eine super gute Schlussrunde und Schluss 200 laufen kann, gerade wenn es nicht so super schnell ist. Dazu hast du noch die beiden U23-Mädels, die sich leider nicht für Bergen qualifiziert haben, Hanna Odenthal und Caro Haas. Mit drin, Caro Haas Silber gewonnen in der Halle, dieses Jahr über die deutschen Meisterschaften, die sicherlich auch den Wettkampf jetzt hier als absolutes Highlight in dem Jahr für sich aufgestellt haben. Ja. So, das heißt, da kann schon richtig, richtig viel passieren, und man muss sagen, es kommen ja nur 8 Leute ins Finale, also da werden die Halbfinals schon auch nicht easy, je nachdem, wie die platziert werden. Also ich glaube natürlich schon, dass Smiller, Maite da jetzt easy durchkommen, sollten, so, aber dahinter gibt's Leute, wo ich sage, also eine Alisa Schmidt kann Top 5 laufen, aber kann auch nicht ins Finale kommen, sage ich dir ganz ehrlich. Und das gleiche gilt eben auch für so eine Caro Haas oder Alina Ammann aus meiner Sicht. Deswegen, das wird echt ein Gemetzel, aber im positivsten Sinne, zumindest für uns als Zuschauer, und da muss ich echt sagen, ich weiß selber noch nicht, wie ich das,
wie das tippst.
Tippen soll.
Ja, ich auch nicht.
Ich würde mich sehr freuen für Maidje, muss ich ehrlich sagen. Die hat diesen 800-Meter-Titel noch nicht. Die war die letzten Jahre immer mit am besten. Und ich glaube, vielleicht kann das ja dann dieser Knotenplatzer sein für sie. Smiller gönne ich es natürlich auch und den anderen, aber die hat jetzt schon so eine geile Saison gehabt mit so vielen Highlights. Ich glaube, die hätte theoretisch. Nein, aber so.
Ja, ich verstehe schon, wie du meinst. Ja.
Es wäre an der, also irgendwie wäre es an der Zeit für eine Maidje. Deswegen wäre das so ein bisschen mein Wunschtipp irgendwie dieses Jahr, wenn ich ihn mir aussuchen könnte. Ich weiß aber noch nicht, ob das mein offizieller Tippabgabe-Tipp dann sein wird. 1500 Meter der Frauen. Wir haben das große Problem, dass wir auch hier nicht genau wissen, was passieren wird, weil Lea Meyer bis jetzt immer noch mit einer Dreifachmeldung drin steht, über 5000, 3 Hindernis und 1500. Das wird sie unmöglich alles 3 laufen können. Gesa steht auch noch mit der Doppelmeldung 1500, 3000 Meter Hindernis mit drinnen, die auch vielleicht machbar ist, aber schon auch eher schwierig machbar, weil beide Finals halt dann am Sonntag sind. Also ich würde den Sinn nicht so ganz dahinter verstehen, um ehrlich zu sein. Deswegen ist jetzt die Preview ein bisschen schwierig. Letztes Jahr hat ja Vera Coutelier Nele Wessel überrascht. Da musste Nele aber ja auch noch Richtung Tokio-Punkte quasi laufen. Da hat ja Svenja Sommer aus Frankfurt inoffiziell quasi Tempo gemacht. Dann hat Nele es alleine probiert und Vera hat sie übersportet. Ich glaube nicht, dass wir diesen Rennverlauf wieder sehen werden. Und Nele ist für mich auch die Favoritin. Also die hat die schnellste Jahreszeit, 4:03. Die ist auch in Madrid in dem eher langsameren Rennen eine sehr gute Schlussrunde gelaufen, hat sich da gut behauptet. Aber du hast dann halt auch noch eine Yolanda Kalabis, die eine 2:01 über 800 Meter dieses Jahr stehen hat. Die jetzt
die Startnummer 1 hat. Das ist natürlich auch
Yolanda auf die 1. Yolanda auf die 1. die Startnummer 1 hat, die jetzt, glaube ich, nochmal sehr viel positiven Rückenwind aus dem ISTAF-Rennen mitnimmt. Also ich glaube, mit der U23-EM und so mit den 1500er war sie dieses Jahr noch nicht so zufrieden, aber dass sie jetzt da über die zwei Hindernisse eine 6:04 gelaufen ist und Zweite geworden ist, ich glaube, das hat man ihr auch so auf den sozialen Kanälen ein bisschen angemerkt, dass es schon eine große Erleichterung irgendwie war. Und zugegebenermaßen, sie hat es bis jetzt noch nicht richtig hinbekommen, eine gute letzte 200 zu laufen dieses Jahr bei allen 1500-Meter-Rennen, aber theoretisch kann sie es. So, hat es halt noch nicht auf die Bahn gebracht. Dann hast du wahrscheinlich noch Elena Burkhardt mit drin, wenn die ihren Doppelstart 1500 durchzieht, die ja in der Halle absolut überzeugt hat über die 1500, da auch ja wiederum der Lea Meyer komplett weggelaufen ist in der Halle, da ist Lea ja nur Vierte geworden, schlussendlich. Vera, wie gesagt, auch konstant, hat in Heusden auch nochmal gegen internationale Konkurrenz in einem
auch richtig gut, ne?
eher langsamen Rennen gut performt. Verena Meisel aus Dessau, die 4:12, die kann ja auch 800 Meter laufen. Die haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen dieses Jahr, aber für sie sicherlich auch jetzt der Saisonhöhepunkt Deutsche Meisterschaft. Im Gegensatz zu halt eben vielleicht einer Nele, einer Gesa, einer Lea oder Elena, die alle Richtung Tokio ja schielen.
Ja, oder auch Yolanda, die schon halt auch internationale Einsätze hinter sich hatte. Ne? Das kann ja auch ein bisschen sein, dass du dann sagst, oh, ein bisschen ist man vielleicht auch schon emotional über einen Punkt drüber. Ne?
Und deswegen, also wir können da jetzt ein Rennen haben, wo du halt Nele, Yolanda, Vera, Verena Meisel hast. Wir können aber auch ein Rennen haben, wo du halt dann Gesa, Lea, Elena noch mit dabei hast. Katja Bäuerle aus den USA ist ja auch eine gute NCAA-Saison gelaufen, hat auch eine 4:14 stehen, ist auch seit NCAAs nichts mehr gelaufen, also hat sich auch wahrscheinlich vorbereitet jetzt. Ist halt auch immer die Frage, haben die wirklich Offseason gemacht und nehmen das jetzt nochmal mit in ihre US-Cross-Country-Vorbereitung, die ganzen College-Studenten, oder war es eine bewusste Entscheidung, nach NCAAs rauszugehen, um jetzt nochmal wirklich auch einen Peak aufzubauen für die deutsche Meisterschaft?
Also ich sehe ehrlich gesagt Lea auch eher die 5000 und die drei Hindernis laufen. Bei Gesa kann ich mir, siehst du nicht? Bei Gesa hätte ich eher gesagt 1500 und drei Hindernis. Vielleicht macht sie doch eher das sogar.
Aber warum? Wie, was?
Bock?
Ja, aber dann versuch doch lieber eine gute drei Hindernis zu laufen. Oder lauf nur die 1500. Wenn du sagst, mit der Rippe und mit allem drum und dran ist es irgendwie noch doof, über die Böcke zu laufen oder so, und du bist eh qualifiziert für die WM, ja, dann lauf nur die 1500. Aber also was ich ungern, so auch als Fan, ich fände es unbefriedigend, wenn ich eine Gesa dann hab, die sowohl über drei Hindernisse nicht irgendwie 100% als auch über 1500 nicht 100% laufen kann, weil sie halt das unnötiges Doppel macht. Also ich hätte dann
Können wir ausnahmsweise an der Stelle die Preview von der 3000 Meter Hindernis hier ein bisschen mit einweben, weil wir jetzt mit Lea, jetzt sprechen wir über Lea Meyer, jetzt sprechen wir über Gesa, die sind jetzt beides auch die Medaillenfavoriten, weil ich, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, kann Gesa Lea schlagen? Da würde ich jetzt auch sagen, auf dem Papier,
nein,
no way. Und ich glaube auch im echten Leben wird schon sehr, sehr schwer. Also ich finde, Lea sah echt immer extrem stabil aus, jetzt nochmal im ISTAF auch. Gut, zwei Hindernisse hat mit drei Hindernissen relativ wenig zu tun, aber da tue ich mir jetzt auch schwer, was auszudenken, wie Lea nicht gewinnt. Ja, und deswegen denke ich mir halt, okay, dann vielleicht denkt sich Gesa auch, okay, Lea kann ich nicht schlagen, dann nehme ich vielleicht die 1500 halt nochmal mit, hol da noch eine Medaille. Aber ehrlich gesagt, da kann ich sie gar nicht einschätzen, wie sie auch so vom Mindset her ist. Ob sie doch sagt, okay, sie setzt alles über die drei Hindernisse, weil sie nochmal den Titel haben will. Oder ob sie halt sagt, naja, im Hinblick mit Tokio auch, ist vielleicht nicht schlecht, nochmal drei Rennen in kurzer Zeit zu machen.
Aber die, also die 1500 der Frauen sind eine halbe Stunde vor den 3000 Meter Hindernissen vom Finale.
Okay.
Also es ist schon wirklich, wirklich dicht. Und ich sag halt auch, ich sehe sie jetzt, also bei Gesa ist ja ein bisschen die Frage, ich glaube vor ihrem Sturz, bevor das alles passiert ist mit Paris, war sie glaube ich in einer sehr guten Form, aber das hat dann schon halt mehr aus ihr rausgenommen. Deswegen ist jetzt auch die Frage, ist die gerade erst wieder am Aufbau zu dieser alten Stärke? Ist die schon wieder komplett hundertprozentig fit? Oder ist sie sogar vielleicht immer noch ein bisschen angeschlagen?
Also wenn die Rippe gebrochen ist, ne, dann hat die auf jeden Fall immer noch, dann kann die nicht gut schlafen, würde ich jetzt mal sagen.
Ach, hast du Erfahrung.
Alter, das ist jetzt bei mir schon 6 Wochen her, ich kann immer nur auf der rechten Seite schlafen.
Ja, das ist...
Ich kann ganz so Rotations-Stabi-Athletik-Übungen kann ich auch alles nicht machen. Also Gesa und ich sind ja im Broken Rib Club jetzt schon eine Weile zusammen und sie hat sich zwar immer noch nicht bei mir gemeldet, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber...
Also mein Gefühl von allem, was man so auf Social Media so ein bisschen sieht, war, dass sie irgendwie, ja, glaube ich, nochmal kurz krank war, dass sie auch gesagt hat, sie hat so eine Social Media Abstinenz nochmal ein bisschen genommen, weil die Kopf frei kriegen wollte. Das klang für mich jetzt nicht alles nach, es läuft hier alles hundertprozentig nach Plan, um ehrlich zu sein. Einfach vom Eindruck her. Ich habe da keine Insights oder sonst irgendwas. Und wenn sie halt erst das 1500-Meter-Finale läuft, und noch nicht hundertprozentig in Form ist, gibt's auch einen Weg, wie sie über 1500 keine Medaille holt, aus meiner Sicht. Und dann eine halbe Stunde später Hindernis zu laufen, ist halt schon hart. Ich meine, fairerweise, Olivia Goert sieht halt leider immer noch nicht gut aus. So, also auch das ist da, das tat mir halt auch wieder irgendwie super leid, weil sie da gefühlt 15 Sekunden irgendwie eingeschenkt bekommt von Yolanda. So, also das...
Also nicht nur gefühlt 15 Sekunden
geschickt bekommen. Ja, ich hatte es jetzt nicht richtig im Kopf, aber er konnte halt deutlich nicht mitgehen dann. Und klar, du sagst, zwei Hindernisse was anderes als drei Hindernisse, aber na, Olivia in Topform wäre da auf jeden Fall lange eigentlich mit Lea mitgegangen sogar. Deswegen fehlt mir halt, so leid es mir tut für Olivia, ein bisschen die Fantasie, dass sie nochmal diese Überraschung schafft wie letztes Jahr und eine Medaille gewinnt. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich ein Szenario sehe, wie Adia auf Bronze laufen könnte. Das Einzige, was bei Adia halt ist, ich meine, die ist jetzt 2 Rennen bei der U23M gelaufen, die ist jetzt 2 Rennen bei der Universiade gelaufen, direkt hintereinander. Also da ist halt wirklich die Frage, wie viel ist halt bei Adia auch noch im Tank? So, wenn die ausgeruht wäre, hätte ich die fast sogar vor Olivia gesehen, leider, wie es bis jetzt läuft dieses Jahr. Und ansonsten gebe ich dir recht, also da, aus meiner Sicht führt da kein Weg an Lea, vorbei. So. Ja. Aber wie gesagt, mal gucken, was Gesa entscheidet, wie sie es macht.
Also genau, ne?
Mal gucken auch, so was unter- Lea entscheidet. Nachher sagt Lea, sie hat keinen Bock auf die Hindernisse, sie macht nur 5000 und 1500, dann ist alles wieder komplett anders.
Aber wann müssen die Abmeldungen passiert sein? Heute, also am Dienstag, Tag der Aufnahme im Laufe des Tages? Oder wann kommen die Listen?
Also die Abmeldungen, dass jemand noch nachrücken kann, muss bis Mittwoch 12 Uhr passieren. Du musst aber ja nicht zwingend abmelden. Also du kannst es auch einfach nicht machen und dann musst du halt 2 Stunden vor deinem Start eine Stellplatzkarte abgeben. Ja. So, wenn du die nicht abgibst, ist egal. Das heißt, theoretisch kann da auch jemand sagen, ich halte es mir einfach bis zur letzten Sekunde offen. Zum Beispiel könnte Lea auch sagen, ja, sie läuft erstmal die 5000 so am Freitag und dann überlegt sie sich, ob sie noch über die Böcke springen will oder die 1500 laufen will. Ja. Theoretisch könnte die sogar sagen, ja, ich laufe Samstag erstmal die 1500 Vorläufe. Guck mal, wie sich das anfühlt und entscheidet dann immer noch. Ist natürlich nicht das, was wir alle sehen wollen, vor allem nicht Richtung Nachrücker. Dazu muss man auch sagen, Gesa ist ja mit einem Sonderstartrecht über 1500 gemeldet. Da wäre es natürlich nochmal doppelt mies, irgendwie die 1500 nicht zu laufen und auch nicht abzumelden. Also ich hoffe, dass wir da am Mittwoch schon mehr Klarheit haben, sowohl fürs Tippspiel als auch für alle Athleten, die dann noch warten, dass sie nachrücken, als auch einfach für uns, dass wir wissen, auf was wir uns freuen können. Aber das ist, gerade da über drei Hindernisse 5000 Und 300 ist 1500. Sehr durcheinander. Ich bleibe aber dabei, aus meiner Sicht, Nele Wessel bleibt da die Favoritin bei den Frauen. Ja. Ja. Und damit fehlen uns nur noch die 5000 Meter der Frauen, ne?
Richtig, genau, ja.
Ja, da steht ganz oben Elena Burkhardt vor Lea Meyer und Constanze Klosterhalfen. Und wenn die drei laufen, fände ich das auch einen richtig geilen Dreikampf da am Freitag bei den Frauen, weil von den Namen her sind ja Coco und Lea jetzt wahrscheinlich größer als Elena Burkhardt, aber ich finde, die läuft eine richtig gute 5000-Meter-Saison. Mhm. Die hat sowohl in der Halle als auch jetzt in Luxemburg am vergangenen Wochenende, hat sie da die 1500 gewonnen, war zwar nicht die allerschnellste Zeit, aber hat das Rennen wahrscheinlich auch nicht hergegeben. Sie hat es auf jeden Fall gewonnen, so in der 4.11. Aus meiner Sicht ist sie die Favoritin.
Okay.
Aus meiner Sicht ist es nicht Coco oder Lea. Aus meiner Sicht ist Elena Burkhardt Favoritin über 5000.
Ah, nee, also das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Ich sehe Lea da schon. Ich sehe Lea da schon vor Elena. Und bei Coco ist halt irgendwie niemand weiß was, oder? Also so richtig schlau ist man jetzt aus den Rennen bisher nicht geworden. Von dem, was sie mal konnte, würde man natürlich sagen, ja, auch selbst wenn jetzt hier die 15-14 steht, müsste sie halt eigentlich alle in dem Feld irgendwie platt machen. Aber ja, keine Ahnung. Kannst du was zu Eva Dieterich noch sagen? Die steht ja relativ weit hinten. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gedacht, dass die schon schneller mal gelaufen wäre dieses Jahr, aber offensichtlich die 16.01. Dazwischen war auch nichts mehr, oder? Das ist jetzt schon aus.
Ja, Ende genau. Mai. Also die ist ja zweite letztes Jahr geworden. Das ist auch, glaube ich, die Durchgangszeit von der 10.000 Meter, vom 10.000 Meter Europacup. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass sie nicht startet oder so. Ich glaube auch, dass sie ein gutes Rennen machen kann, aber die,
ganz vorne.
Ich sehe es halt nicht, wie sie eine Elena und Lea auf den letzten 1000, auf der letzten Runde halten kann. Dafür fehlt ihr halt der Endspeed. So. Und bei Coco glaube ich halt, wenn sie es ein bisschen anders läuft als zum Beispiel das Rennen in Eugene, dass sie halt auch eher an die 15.0 ranlaufen kann. Und da weiß ich halt nicht, ob Eva da gerade ist, eine 15.0 zu laufen. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass es schwierig wird, für Eva da eine Medaille zu holen. Mhm. Würde mich natürlich mega freuen, wenn sie eine holt, aus Tübinger Sicht. Wenn natürlich eine von den drei Erstgenannten absagt, dann rückt sie da zusammen mit Katja Bäuerle, Kira Weiß auf jeden Fall wieder in den Kampf um Bronze mit rein. Also das ist ja ganz klar. Kira Weiß, bin ich auch mal gespannt, ob sie sich wirklich dann noch hinstellt. Die sah ja schon bei der Universiade dann recht fertig aus, über 10.000 Meter nach ihrem ganzen Programm, also auch verständlicherweise. Aber ja, siehst du denn ein Szenario, wie Constanze, Elena oder Lea schlägt?
Aus dem Bauch raus würde ich sagen, klar. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, aus dem Bauch raus würde ich sagen, klar.
Aber wie? Wie muss das Rennen laufen, dass Coco, Lea oder Elena schlägt?
Er kann dann der 14:45 einfach rennen.
Ja, aber das ist aus meiner Sicht auch der einzige Weg.
Ja, es ist halt die Frage so, also ne, ist der Schalter umgefallen, fällt er noch um zwischen jetzt und Freitagabend? Aber prinzipiell würde man ja sagen, okay, wir reden ja dazu, immer wenn wir über Coco sprechen, dann sagen wir, ja, auf dem Weg zu alter Form und so weiter und so fort. Und dann sagen wir zu alter Form, wenn jetzt mal gar nicht so ihren Europarekord, den sie gelaufen ist, so damit reinsehen, okay, dann ziehen wir da mal noch ein paar Sekunden ab, dann sprechen wir ja von alter Form, vielleicht von der 14:40, 14:35 oder so, ne? Aber dann, ne, also mit dieser Hoffnung gehen wir ja eigentlich immer in das Thema Coco rein. Würde ich jetzt so sagen, oder? Also korrigier mich, wenn du es ganz anders siehst, aber eigentlich wünschen wir uns doch, dass sie eine 14:30 läuft.
Na, also wünschen, natürlich, ich würde sie auch absolut gönnen, aber ich habe halt noch nichts gesehen, wo ich glaube, dass sie wirklich im Alleingang jetzt bei deutschen Meisterschaften,
ja, ich auch nicht,
wie damals, ich weiß nicht mehr wann das war, 2019 oder so, wo sie ja diesen absolut krassen Alleingang vorne hatte. Ja. Ich sehe es schon, dass sie es von vorne vielleicht auf eine 15:0, 14:55 laufen könnte. Das wäre für mich Best-Case-Szenario von dem, was
dann
wir bis jetzt
aber Lea
von Coco gesehen haben. Aber das können halt sowohl Elena als auch Lea. So. Ja. Und deswegen hast du, also aus meiner Sicht, wenn Coco das gewinnen will, muss sie eine Form haben, um es halt in 14:45 oder schneller halt von vorne laufen zu können. Und so sehr ich das Coco auch wünsche, Ja, sehe ich es nicht. Also bin ich da auch eher bei Elena oder bei Lea. Aber ja, ich hoffe, also da wäre schon cool, wenn die drei am Freitag da wären, weil wenn da nur irgendwie eine von denen am Start steht, dann wird es wieder so ein langweiliges 5000 Meter Frauenrennen. Aber ich bin mir recht sicher, dass die eigentlich alle die 5000 dann auch laufen werden, weil wenn du die
Coco steht auch
meldest,
nicht über 1500, ne?
nee, Coco ist, wird die 5000 laufen, die steht nur bei 5000 auf der Startliste. Wie gesagt, Lea haben wir jetzt ja schon geredet, Elena steht auch noch über die 1500 mit drauf, aber das sind eigentlich alles so Sachen, die machst du, wenn du halt, ja, dann Freitag halt eine 5000 hast und weißt, du kannst Samstag, Sonntag noch einen Doppelstart machen. Gerade bei Elena, die braucht auch noch ein bisschen, oder sie könnte noch Punkte gebrauchen in der Weltrangliste. Das sieht so oder so auch okay aus, sage ich mal. Ist jetzt nicht zwingend drauf angewiesen, aber die wird ganz sicher die 5 laufen. Also da, ja, bin ich felsenfest von überzeugt.
Hey, das ist echt mega cool. Wir haben jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, wir haben jetzt eigentlich echt kein Feld, wo wir sagen, ja, da wird es irgendwie ziemlich, also dass es dann nirgends spannend wird. Verstehst
Nee,
du? So,
also
also wir haben jedes Rennen hat halt mindestens zwei bis drei Storylines, die echt Spannung versprechen. Also das ist echt, ich bin gerade noch, habe gerade noch mal überlegt, können wir noch mal irgendwie, also eigentlich sollte, ach, ich weiß nicht, ich habe so manchmal das
okay.
Gefühl, dass in diesen Übertragungen, öffentlich-rechtlichen, da wird das gar nicht so rausgearbeitet. Klar, weil die zeigen die Stars, die zeigen auch noch die Field-Events, ist ja auch alles gut und so. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, okay, eigentlich müsste man wirklich vor jedem Finale noch mal kurz so einen 10-Minuten-Block, so Erklärung ein bisschen einfügen. Aber wer
Wer.
schlau ist, der hat den Podcast hier gehört im Laufe der Saison und der ist dann, ist jetzt eigentlich schon so bei den ganzen Stories auch mit dabei. Also wenn man es echt so ein bisschen näher verfolgt, echt mega spannend. Alle Rennen und auch teilweise die Vorläufe ja schon, habe ich schon gesagt.
Ich habe noch eine Abschlussfrage.
Ja.
Wenn es einen Tipp gibt, einen Siegertipp, auf den du quasi deine Reputation setzen würdest, also der über alle 8 Disziplinen jetzt hinweg, wo du am meisten confident drin bist, welchen würdest du nehmen? Also wen würdest du nehmen? Und du darfst auch
Ich
als
gebe dir
erstes gehen und dann gehe ich als zweites.
zwei. Über 5000 Meter, ich gebe dir sogar drei. Also über 5000 Meter gewinnt auf jeden Fall Mo Abdellahi, über 1500 Meter
Danke.
gewinnt auf jeden Fall Robert Faken und über drei Hindernisse der Frauen gewinnt auf jeden Fall Lea Meyer.
Also aus meiner Sicht ist Lea Meyer auf 3 Hindernisse der sicherste Tipp. Das wäre der, den ich nehmen
Den
würde.
du einloggen
Den
würdest.
ich einloggen würde. Aber ja, mal gucken, ob uns das auf die Füße fallen wird. Wie gesagt, Mittwoch 17 Uhr bis Freitag 17 Uhr gibt es das DM-Tippspiel. Kommt am Wochenende rum, wenn ihr in Dresden seid, im
Ja,
Block
ey, wir freuen
H
uns
und
echt.
auch Samstagabend beim Grillen, auch wenn ihr nicht im Block H seid, wirklich alle eingeladen, bringt Familie und Freunde mit dabei. Wenn ihr am Mittwochmorgen als aktiver Athlet diesen Podcast noch holt, dann meldet euch bitte ab. Ich habe echt schon ein bisschen Sorge. Leider irgendwie wieder Richtung Mittwoch 12 Uhr und dann irgendwie zu späte Abmeldungen. Ihr müsst eine E-Mail an wettkampforganisation@leichtathletik.de schreiben mit der Abmeldung. Euer Verein muss es machen.
Wäre
Deswegen
geil, wenn jetzt die Leute die Abmeldungen an Auslaufen Podcast schicken würden.
Ja, deswegen das nochmal als kurzer Hinweis einfach. Ich bin gehypt, freue mich über jeden, der in Dresden Bock hat, mit uns ein bisschen zu quatschen. Ihr werdet uns im Stimmungsblock sehen und wie gesagt auch an Content produzieren. Wir haben Bock, es wird mega geil. In dem Sinne, bis Dresden und dann, ja, ich freue mich einfach. Ich habe nicht mehr zu sagen.
Ja, mich auch nicht. Haut rein, bis zum Wochenende.
Bis dann, ciao, ciao.
Cool, ciao, ciao.